NDR Info. Themen des Tages.
Die neuen Klimaschutzambitionen der Bundesregierung, Dänemark vor einer schwierigen Regierungsbildung, ein 15-Punkte-Friedensplan der US-Regierung im Golfkrieg und die Walhelfer in der Lübecker Bucht, die noch immer alles für die Rettung des geschwächten, verirrten Tieres geben. Die Themen des Tages an diesem Mittwoch. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der Klimaschutz steht nicht mehr hoch im Kurs. Weltweit missachten Populisten die Warnungen von Wissenschaftlern und untergraben internationale Anstrengungen. Die Verteuerung von Öl, Benzin und Gas stresst die Menschen mehr als die Sorge vor Extremwetter und einer Welt, die Kipppunkte übersieht und überschreitet. Auch die Bundesregierung hat die Ambitionen gebremst. Beim Wohnen und Heizen, bei der Energiewende, weg von fossilen Quellen zu erneuerbaren, bei der Verkehrswende. Aber zumindest der Umweltminister behält die gesteckten Ziele professionell im Auge. Und um sie noch zu erreichen, hat er ein aktualisiertes Klimaschutzprogramm aus alten und neuen Maßnahmen in vielen Sektoren vorgelegt. Maximilian Ulrich skizziert die Vorhaben.
Für SPD-Umweltminister Carsten Schneider ist sein Klimaschutzprogramm nicht nur gut für Deutschland, sondern für die ganze Welt.
Wenn wir vorangehen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, wird es auch der Rest der Welt tun, weil wir diesen Planeten lebenswert erhalten wollen.
67 Maßnahmen enthält das Programm. Bis 2030 sollen zusätzlich 2000 Windräder gebaut werden. Elektroautos sollen wieder gefördert werden, sowie Ladeanlagen für E-Autos in Mehrfamilienhäusern. Auch das Deutschland-Ticket soll langfristig erhalten bleiben. Für klimafreundliches Heizen sollen moderne Wärmenetze gefördert werden und Industriebetriebe sollen beim Umstieg auf klimafreundliche Technologie gefördert werden. 8 Milliarden Euro soll all das kosten.
Ich will dem Klimaschutz neuen Schub geben, will das Thema aus der Polarisierung herausführen und gleichzeitig auch die Wirtschaft voranbringen, die unter teurem Öl und Gas leidet.
In den letzten Monaten hat die Regierung aber auch Maßnahmen auf den Weg gebracht, die den Klimaschutz bremsen könnten. Bei der Solarförderung will die CDU-Wirtschaftsministerin Reiche kürzen. Und Heizen mit Öl und Gas soll auf Druck der Union länger möglich sein. Da all das aber noch nicht in Kraft ist, ist es auch im Klimaschutzprogramm noch nicht mit einberechnet. Die Oppositionspolitikerin Katharina Dröge von den Grünen kritisiert deshalb:
Die Bundesregierung wird die Klimaziele nicht einhalten und das Klimaschutzprogramm, was heute vorgelegt wurde, ist im Endeffekt einfach nur eine dreiste Täuschung, weil ganz zentrale Abrissgesetze, die Katharina Reiche aktuell plant, sind nicht berücksichtigt und damit hat Carsten Schneider sich die Welt schön gerechnet.
Auch die Linke kritisiert das Programm als teure Technologieförderung für Besserverdiener. Carsten Hilse von der AfD sagt, es gebe keinen menschgemachten Klimawandel, also bräuchte es auch keine Gesetze zum Klimaschutz.
Unser Ansatz ist, dieses Klimaschutzgesetz zurückzunehmen. Alle Gesetze und Verordnungen, die sozusagen auf dieses Klimaschutzgesetz aufsetzen, sozusagen komplett zu streichen.
Doch das Klimaschutzgesetz gilt und es macht klare Zielvorgaben. Der Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung berät, sagt, das neue Klimaschutzprogramm reiche nicht aus, um die gesetzlich vorgeschriebenen Klimamaßnahmen zu erfüllen. Sollte das stimmen, könnte es teuer für Deutschland werden. Verfehlt die Bundesregierung ihre Klimaziele bis 2030, muss sie ein Sofortprogramm auflegen, das viel Geld kosten könnte. Die aktuelle Bundesregierung ist dann allerdings schon nicht mehr im Amt. Denn schon 2029 steht die nächste Bundestagswahl an.
Darüber habe ich am Nachmittag mit Professorin Claudia Kempfert gesprochen. Die Energieökonomin arbeitet für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Regierung musste heute ein Programm vorlegen und sie muss an Maßnahmen nachlegen. Der Umweltminister musste in den Ressorts reihum umgehen und die Kolleginnen und Kollegen fragen, wo geht denn noch was? Und Carsten Schneider spricht von einem neuen Schub für den Klimaschutz. Können Sie den erkennen?
Ja, grundsätzlich gibt es einige Punkte, die einen Schub auslösen können, insbesondere den schnelleren Ausbau der Windenergie oder der SE zu nennen mit den 12 Gigawatt, die man vorhat. Da braucht es allerdings aber auch Tempo und Rahmenbedingungen und ein Deutschlandtempo, um das tatsächlich umsetzen zu können. Es gibt auch einige gute Ansätze, was die Industrie angeht, dass man da dekarbonisieren will mit den Klimaschutzverträgen und den Maßnahmen, die man dort vorhat. Oder auch die Elektroautoförderung, die so ein bisschen sozial gestaffelt sein sollte, sind alles, sage ich mal, Sachen, die auf der einen Seite gut sind. Auf der anderen Seite bleibt aber auch noch sehr viel offen. Es ist sehr viel vage und sehr viel Optimismus drin, also sehr optimistisch gerechnet. Da gibt es doch arge Zweifel, dass man das in dem Umfang erreichen wird.
Wer oder was konterkariert die Anstrengungen des Ministers und seines Programms? Also welche Sektoren schwächeln oder strengen sich gar nicht an?
Ja, vor allen Dingen der Gebäudesektor und auch der Verkehrssektor. Das sind ja die Problemsektoren jetzt schon sehr lange. Und da gibt es zwar so leise Ansätze, die ein bisschen Hoffnung machen. Also man könnte das Deutschlandticket beispielsweise billiger machen. Man könnte auch im Verkehrssektor sofort ein Tempolimit einführen. Gerade in diesen Zeiten macht das Sinn. Oder auch die Elektromobilität noch stärker fördern. Solche Dinge wären möglich. Im Gebäudebereich ist der größte Problem Berg zu bewerkstelligen, denn das jetzige Eckpunktepapier, was man vorgelegt hat, ist ja mit der sogenannten Biotreppe eher noch wieder eine Verlängerung von Gasheizungsmodellen oder auch Ölheizungsmodellen. Das geht in die völlig falsche Richtung und dann die energetische Sanierungsrate wird man so nicht erreichen können. Da ist zu viel offen und da geht das Eckpunktepapier auch in die falsche Richtung. Da hätte ich auch die größten Zweifel, dass man da in die Richtung kommen wird, die man sich da vorgenommen hat.
Ist das inzwischen nicht generell die Linie, wir werden die Ziele am Ende schon erreichen, aber wir müssen ja nicht schon alle Zwischenziele pünktlich erreichen. Lassen wir uns mehr Zeit, lassen wir den Nachfolgern noch was übrig. Ist das das politische Phlegma, das uns die kritischen Marken reißen lassen wird?
Ja, so ein bisschen sieht es jetzt wieder danach aus, was sehr schade ist, weil wir haben gar keine Zeit mehr. Das haben ja schon die Vorgängerregierung auch öfters mal gemacht und deswegen sind wir spät dran, gerade was den Verkehrssektor angeht mit der Elektrifizierung oder auch der Gebäudesektor, wo sehr viel mehr energetisch saniert werden müsste und das auch nicht ausreichend stattfindet und die Förderungen nicht da sind. Und wenn man das immer weiter aufschiebt, dann rückt man immer später in die Handlungen rein und dann wird es immer teurer und unmöglicher. Und wenn man dann noch anfängt, wie die Wirtschaftsministerin am Ende die Ziele sogar ganz in Frage zu stellen, dann ist man auf der völlig falschen Linie. Also man muss schon sich zu den Zielen bekennen, was die Bundesregierung ja auch sagt, dass sie macht. Aber dann muss es auch ausreichend Maßnahmen geben, um glaubwürdig zu sein.
Es waren die Grünen, die beim großen Schuldenmachen noch vor Beginn der Legislaturperiode im alten Bundestag dafür gesorgt haben, dass neben Bundeswehr und Infrastrukturinvestitionen auch der Klima- und Transformationsfonds wieder befüllt wird. Geht auch alles, was daraus finanziert wird, 1:1 auf das CO2-Einsparkonto oder ist es ein politischer Gemischtwarenladen geworden?
Ja, letzteres, politischer Gemischtwarenladen, jetzt auch das aktuelle Programm nimmt ja nur die kleinsten Teile für die Finanzierung aus dem Klima- und Transformationsfonds oder aus dem Innovationsprogramm, was man sich durch das Sofortprogramm da vorgenommen hat. Das ist eher dann wieder ein Gemischtwarenladen am Ende des Tages und eigentlich bräuchten wir es tatsächlich für die Klimaschutzmaßnahmen, für die Förderung energetischer Sanierung, für die Bahninfrastruktur, wo wir dringend mehr Geld benötigen oder auch die Elektromobilität. Also die Liste ist lang an Maßnahmen, die wir dringend bräuchten, weil so spät gehandelt wird. Und deswegen ist es bedauerlich, dass man da nicht auf der Linie bleibt und das umsetzt, was man eigentlich sich vorgenommen hat.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg.
NDR Info. Die Meinung.
Eine echte Ansage, so nennt Bundesumweltminister Schneider das neue Klimaschutzprogramm der schwarz-roten Regierung. So wird das aber nicht funktionieren, sagt Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas in seinem Kommentar.
Klimaschutz ist anstrengend, kostet viel Geld, macht das Leben schwerer und nimmt mir meine Freiheit. Und wenn ich wenig davon halte, dann bin ich ein schlechter Mensch. Das sind so in etwa die Schlagwörter der vergangenen Jahre. Warum es aber nicht einmal mit einer Vision versuchen, wie wäre es damit? Elektroautos sind erschwinglich, ich kann sie an jeder Ecke laden. Die Bahn fährt pünktlich und zuverlässig. Das Deutschlandticket wird nicht regelmäßig in Frage gestellt und auch nicht immer teurer. Weil Öl und Gas mittlerweile so teuer sind, kommen sie zum Heizen gar nicht mehr in Frage. Macht auch nichts, weil es Alternativen gibt. Das ist leider nur ein Traum, der nicht so schnell wahr werden wird. Aber vielleicht muss genau dieser Traum das Ziel sein. Klimaschutz braucht ein neues Image. Er nervt nicht, kann sogar Freude machen und ist langfristig gesehen besser als jeder Tankrabatt. Wenn ich bei Spritpreisen von mehr als 2 Euro im Elektroauto an der Tankstelle vorbeifahren kann, wenn ich nicht erschrecke, wenn die Gasrechnung kommt, wenn Unternehmen investieren, weil Klimaschutz auch Wachstum bedeutet, also wenn ich nicht das Gefühl habe, ich werde zu etwas gezwungen, sondern weiß, dass ich klug für die Zukunft plane. So ein bisschen lese ich diese Vision auch im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Weniger Polarisierung, sagt der Bundesumweltminister. Also nicht, dass die Frage im Raum steht, bin ich jetzt ein guter oder schlechter Mensch, sondern was lohnt sich, was macht Sinn? Aber das ist eben auch nur die Theorie und das Programm der Bundesregierung viel Papier. Deutschland ist alles andere als auf Kurs, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Und ich nehme es dem Umweltminister auch nicht ab, dass die Bundesregierung sich einig ist. Während er, Carsten Schneider, aufs Tempo drückt, tritt die Wirtschaftsministerin Katharina Reicher auf die Bremse. Vielleicht hat sie auch recht, wenn sie sagt, wir brauchen ein paar Jahre mehr Zeit. Auch die Wirtschaft wünscht sich weniger Druck, aber dann sollte die Bundesregierung sich auch einigen und nicht wieder unterschiedliche Signale senden. Schon die Ampel hat es nicht geschafft, Menschen beim Klimaschutz mitzuziehen. Die jetzige Bundesregierung versucht es, läuft aber dann wieder in unterschiedliche Richtungen. So wird es nicht funktionieren.
Die Meinung von Gabor Hallas in den NDR Info. Themen des Tages. Es ist kompliziert. Das ist der Status nach der dänischen Parlamentswahl. Aber kompliziert ist es nun mal automatisch, wenn 12 Parteien die 2%-Schwelle überspringen. Jetzt sprechen nacheinander alle 12 Vorsitzenden bei König Frederik vor. Der hört sich an, was sie über sich und die Vorstellungen der anderen sagen und vergibt dann einen Regierungsauftrag. Auch die heute zurückgetretene Ministerpräsidentin Frederiksen hält immer noch ein ordentliches Blatt in der Hand. Aber noch lassen sich nicht alle möglichen Partner in einer neuen, vielleicht größeren Koalition in die Karten sehen. Christian Blenker sortiert die Ausgangslage in den Blöcken und zwischen den Blöcken.
Sie kommt erst weit nach Mitternacht und lässt sich von ihren Parteianhängern feiern. Mette Frederiksen und die Sozialdemokraten werden zwar wieder stärkste Kraft in Dänemark, aber sie müssen federn lassen. Ein Viertel der Sitze haben sie verloren. Es tut mir aufrichtig leid, ruft sie ihren Anhängern zu. Es tut mir leid, dass wir nicht mehr Stimmen bekommen haben. Auch ich hatte auf ein besseres Ergebnis gehofft. 12 Parteien ziehen wieder ins dänische Parlament ein und ihre Vorsitzenden wollen keine Zeit verlieren. Am Morgen nach der Wahl diskutieren sie auf einer Veranstaltung in Kopenhagen, wie es weitergehen soll. Noch in der Nacht zerbricht die alte Koalition der Mitte. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen von den Konservativ-Liberalen kündigt an, nicht noch einmal in eine Koalition mit den Sozialdemokraten einzuziehen. Er will konservative und liberale Parteien in einem sogenannten blauen Block anführen.
Ich vorschlug im Sonntag, dass man eine blaue Mitte-Regierung.
Ich habe schon am Sonntag vorgeschlagen, dass wir eine blaue Mitte-Rechts-Regierung bilden. Das ist meine Alternative. Der Vorschlag, mit den Sozialdemokraten weiterzumachen, ist kein Weg, den ich einschlagen möchte. Dafür müsste Mette Frederiksen die größte Kehrtwende des Jahrhunderts machen und sich von Dingen verabschieden, die sie selbst vorgeschlagen hatte. Ich glaube nicht, dass das passiert. Er meint damit, dass die Sozialdemokraten im Wahlkampf eine Vermögensteuer gefordert hatten. Eine absolute Mehrheit hat weder das linke noch das rechte Lager. 90 Sitze sind für die absolute Mehrheit nötig. Sozialdemokraten, linke und grüne Parteien kommen auf 84, konservative, liberale und nationale Parteien auf 77. Deshalb wird Lars Løkke Rasmussen wohl zum entscheidenden Faktor. Er war selbst einmal Ministerpräsident, dann Außenminister. Seine Partei steht zwischen den Blöcken und kann entscheiden, wer die nächste Regierung bildet. Aber die Hürden sind groß. Die Sozialdemokraten fordern mehr Frührente. Seine Moderaten wollen dagegen Arbeitszeiten verlängern und Sozialleistungen kürzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Dänemark darauf angewiesen ist, dass die verantwortungsbewussten Parteien auf beiden Seiten der Mitte zusammenfinden, um Reformen voranzutreiben, die unser Land braucht. Mette Frederiksen hat weiter Chancen auf eine dritte Amtszeit als Ministerpräsidentin, muss dafür aber viele Kompromisse eingehen. Dänemark steht eine komplizierte Regierungsbildung bevor.
Der US-Präsident steht unter Druck. Wenn es militärische Ziele für den Iran-Einsatz gab, welche waren es und wurden sie dann erreicht? Auch heute gab es Treffer in Israel und in den Golfstaaten. Und wie man den Handel durch die Straße von Hormus in Gang bekommt und der Weltwirtschaft Erleichterung verschafft, ist offen. Vom Regime-Change ist keine Rede mehr. Trump will, so wörtlich, gemeinsam mit dem Ayatollah den Handel flott bekommen und für Sicherheit sorgen. Falls der Iran aber nicht zu einem solchen Deal bereit ist, dann soll die US-Armee erst richtig losschlagen. Darüber habe ich mit Carsten Kühntop im Studio Washington gesprochen. Einen Friedensplan haben die US-Unterhändler, also die üblichen Verdächtigen, Witkoff und Kushner, dem Iran vorgelegt und seien auf große Zustimmung gestoßen, haben wir gehört. Wissen wir, mit wem die beiden wo verhandelt haben und ob das Gegenüber im Iran überhaupt Prokura hat?
Ich muss sagen, ich traue mich momentan nicht, schon von Verhandlungen zu sprechen. Ich denke, wir haben es mit ersten Kontakten zu tun, mit Gesprächen. An denen sind auch beteiligt regionale Mächte. Von Ägypten ist die Rede, von Pakistan, von der Türkei. Und da wird jetzt zunächst einmal, denke ich, sondiert. Welches sind etwaige Wege aus dieser Krise? Wie kann man den Krieg bereits beenden? Das Papier gesehen hat aber hier in den USA bisher niemand. Und vor kurzem wurde im iranischen Staatsfernsehen beim englischsprachigen Kanal dort gemeldet, man habe dieses US-Papier tatsächlich erhalten und man lehne es ab. Und das heißt, dass der Iran ein Gegenpapier vorgelegt hat.
Welche militärische Drohkulisse lassen Trump und sein Verteidigungsminister Hegseth denn parallel aufbauen? Und was wäre dann das neue Szenario? Tatsächlich die Besetzung und Beherrschung der iranischen Ölanlagen, etwa auf der Insel Kharg?
Also in den vergangenen Wochen hat das Pentagon die Truppen verstärkt. Man hat zum Beispiel Marines in die Region beordert. Das sind vielseitig einsetzbare Soldaten, ist so ein bisschen sozusagen das Schweizer Messer der US-Armee, wenn man so will. Medienberichten zufolge hat das Pentagon nun auch die Entsendung von Soldaten der 82. Luftlandedivision angeordnet. Von bis zu 3000 Soldaten ist da die Rede. Das ist die Elite, wenn man so will, auch das wie die Marines auch. Wenn es einen Bodeneinsatz geben soll, dann wären diese Soldaten die Speerspitze. Meiner Meinung nach ist das sicherlich eine widersprüchliche Botschaft zunächst mal. Auf der einen Seite spricht Trump von Verhandlungen, auf der anderen Seite stockt er das Personal am Golf auf. Andererseits liegt es in der Logik von Verhandlungen. Wenn ich mal in Verhandlungen kommen will, will ich in einer möglichst guten Position sein. Das heißt, ich mache jetzt meine Brust zunächst mal so breit, wie es irgend geht. Und der US-Präsident erhält damit weitere Handlungsoptionen. Schwerpunkt, die Betonung liegt auf Optionen.
Dieses mitunter wirr anmutende Feuerwerk aus Ankündigungen mit Ultimaten, dann wieder angeblich super Verhandlungsaussichten, Frieden in 5 Tagen, dann wieder militärische Eskalation, sorgt in jedem Fall für ein reges Auf und Ab an den Börsen und auch beim Ölpreis selbst. Hat das womöglich Methode? Was ist mit Insiderhandel? Spielen Trump und seine Entourage da in einem realen Casino in diesen Tagen?
Ja, seit Donald Trump seine zweite Amtszeit begonnen hat, gab es immer wieder an bestimmten Punkten Berichte, dass so etwas wie Insiderhandel beobachtet wurde. Also im Zusammenhang mit den Zöllen, die Trump ja auch wild nach oben gesetzt hat, dann wieder zurückgenommen hat. Dann war davon die Rede rund um den Militäreinsatz in Venezuela. Und jetzt war auch am vergangenen Wochenende so etwas zu beobachten. Das lässt sich schwer beweisen. Es kann auch niemand sagen, ob da jemand tätig ist, der in der Administration sitzt oder ob das Familienmitglieder des Präsidenten sind. Aber es ist etwas, was hier in den USA durchaus ein sehr wichtiges Thema ist. Allerdings sagt niemand hier, dass der Präsident so handelt, wie er handelt, dass er diesen Iran-Kurs zum Beispiel so eingeschlagen hat, um allein damit schon Geschäfte zu machen.
Carsten Kühntop, die Midterms rücken näher, mit Ihnen auch der Wahlkampf für die Kongresswahlen. Was erwarten die Leute, die Trump zur Mehrheit verholfen haben, vor dann 2 Jahren? Was erwarten Sie jetzt und wie stehen Sie zum Krieg und zu den wirtschaftlichen Folgen?
Ja, das ist ein bisschen kurios. Also wenn man sich die Meinungsumfragen ansieht und wie sich die Werte seit Kriegsbeginn verändert haben, da muss man feststellen, unter den Anhängern der Republikanischen Partei gibt es da recht wenig Bewegung. Da halten die Leute noch immer in Treue fest zum Präsidenten, letztlich auch zum Kriegskurs. Sie mögen zwar so ein bisschen grummeln beim Tanken, dann hört man aber, naja, das ist sicherlich jetzt nötig, was der Präsident dann da macht. Wenn man dann speziell die Leute fragt, die als Mitglieder der Magerbewegung sich identifizieren, sozusagen, also die Treuesten der Treuen, wenn man so will, da ist die Zustimmung zu Trumps Kriegskurs noch höher. Aber das gesamte Bild gesehen, die amerikanische Öffentlichkeit hält nach wie vor von diesem Krieg mehrheitlich nichts.
Washington-Korrespondent Carsten Kühntop. Das Schicksal eines jungen Buckelwals an der Ostseeküste, wo er nun eigentlich gar nicht hingehört, das geht den Menschen nahe. Schon in Wismar vor einiger Zeit und nun in der Lübecker Bucht. Helfer setzen alles in Bewegung, um den irritierten und auch geschwächten Wal in die richtige Spur zu setzen. Runter von der Sandbank, wo er strandete, und zurück ins offene Meer. Ausgang der Aktion offen. Inzwischen ist ein amphibischer Bagger angekommen, der extra aus Niedersachsen angefordert wurde. Dennis Schwalm ist unser Reporter in Niendorf. Mit ihm habe ich am späten Nachmittag gesprochen. Der Bagger, der heute angekommen ist, ist der denn nun größer als der Saugbagger, über den wir gestern gesprochen haben?
Genau, das ist eine Nummer größer und tatsächlich ist es jetzt auch so, dass es kein Saugbagger ist, sondern dass es ein klassischer Schaufelbagger sein wird, der dort eine Rinne buddeln soll. Die Rinne, die soll dann 50 Meter lang werden, 6 Meter breit ungefähr und 1,20 Meter tief, haben die Techniker, die jetzt hier vor Ort schon sind, uns erzählt. Und es gibt auch momentan Überlegungen, ob man möglicherweise noch einen zweiten Bagger herordert, der dann morgen mithelfen könnte, diese Fahrrinne oder diese Fluchtrinne für den Wal in die Sandbank zu schaufeln. Das ist aber momentan alles noch sehr frisch, sehr ungenau und noch nicht so ganz klar, ob das tatsächlich klappen kann.
Tut der Wal denn bisher, was die Helfer sich von ihm erhoffen? Also wirkt er praktisch mit an seiner Rettung oder haben die womöglich recht, die vermuten, er hat sich zum Sterben auf die Sandbank zurückgezogen?
Also wirklich mitwirken, wenn man das jetzt so formulieren möchte, kann man sagen, dass er das nicht so richtig macht. Wir hatten ja am Montag schon den Versuch, ihn mit dem Schlauchboot ein bisschen zu drehen, ihn in die Fahrrinne zu schieben, die hinter ihm aktuell liegt. Das hat er ja jedes Mal verweigert. Er ist ein bisschen geschwommen am Montag tatsächlich, hat sich dann aber wieder gewendet und ist zurück auf die Sandbank geschwommen. Ob das ein Zeichen dafür ist, dass er jetzt hier seine letzte Ruhe finden möchte, da sind sich die Experten tatsächlich nicht einig. Klar ist auf jeden Fall, dass alle, die hier vor Ort sind, alles versuchen wollen, um ihm jedenfalls die Flucht von dieser Sandbank zu ermöglichen. Wenn er das dann tatsächlich am Ende nicht annimmt, dann werden wir wahrscheinlich morgen nochmal eine neue Situation haben und dann werden wahrscheinlich auch die Experten nochmal neu beraten müssen, wie man dann weiter vorgeht.
Dennis, wir berichten und sind vor Ort, damit man erfahren und sehen und hören kann, was mit dem Tier geschieht und nicht selbst das in Augenschein nehmen muss. Lassen denn heute andere Beobachter das Tier in Ruhe, um seinen Stress, den er ja hat, auch durch die Rettung nicht zu erhöhen?
Ja, tatsächlich. Also mein Eindruck ist jedenfalls, dass es heute gerade am Strand deutlich ruhiger gewesen ist. Dazu muss man sagen, das Wetter ist tatsächlich auch deutlich schlechter gewesen. Jetzt gerade eben ist die Sonne rausgekommen. Den Tag über vorher hatten wir hier wirklich starken Wind. Wir hatten Regenschauer zwischendurch und es war wolkenverhangen, also auch kein Strandspaziergangswetter. Aber die Leute, die hier sind, die scheinen für meinen Eindruck jedenfalls her ein bisschen mehr Abstand zu wahren. Und das war auch gestern schon ein bisschen so. Gestern hatte sich die Situation auch schon ein wenig beruhigt. Die großen wenn man denn von großen Zwischenfällen überhaupt sprechen kann. Die kleinen Störungen, die hatten wir am Montag, als ein Paddler mit seinem kleinen Schlauchboot einmal versucht hat, in Richtung Wal zu kommen. Aber klar, es sind viele Leute hier unterwegs und es sind auch viele Leute, die immer wieder in Richtung Strand gehen, die dann aber sehen, es ist weiträumig abgesperrt, ich komme da gar nicht hin. Und die Leute fiebern einfach mit. Also es sind ganz, ganz viele Leute, die auch einfach tief ergriffen sind und tief davon berührt sind, dass dieser Wal hier liegt und auch, dass der Wal möglicherweise hier seine letzte Ruhe finden wird, dass er hier verenden wird.
Dennis Schwalm aus Niendorf am Ende der NDR Info-Themen des Tages am Mittwoch.